Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast heute Vormittag ist der Nachhaltigkeits- und Risikoforscher Professor Dr. Dr. Ortwin Renn. Da haben wir es ganz komplett gemacht und er ist uns zugeschaltet aus seinem Büro in Potsdam. Ich grüße Sie. Willkommen bei Leute, Herr Professor Renn.
Ich grüße ebenfalls, freue mich dabei zu sein.
Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ihr Buch, Ihr neuestes, heißt Gefühlte Wahrheiten, Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung. Also besser könnte es gar nicht passen in diese Corona-Zeiten, wo viele Leute nicht so richtig wissen, was Wahrheit ist und was eben eine gefühlte Wahrheit ist. Wie kann eine Wahrheit überhaupt gefühlt sein?
Naja, wir haben ja sehr viele verschiedene Aussagen von unterschiedlichen Quellen. Und da müssen wir immer beurteilen, stimmt das jetzt oder nicht? Und immer weniger können wir diese Quellen allein durch Erfahrung verifizieren. Also ob nun Corona so ansteckend ist, wie es immer gesagt wird, ob es tatsächlich sozusagen eine Infektionskrankheit ist oder irgendwas anders, all das können wir ja aus eigener Anschauung nicht unbedingt in irgendeiner Weise überprüfen. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass andere uns das erzählen. Und wenn ganz viele Unterschiedliches erzählen, müssen wir irgendjemanden ja was Glaubwürdiges unterstellen. Und dann ist es oft das Gefühl, das sagt, der ist für uns sehr glaubwürdig, der andere nicht oder die andere nicht. Mhm. Und dann ist es ganz schnell eine gefühlte Wahrheit. Und dabei kommt uns auch noch zugute, dass wir eben sehr schnell fragen, ist es plausibel oder nicht.
Also eine Wahrheit bleibt grundsätzlich eine Wahrheit. Es fehlt hier und da an Quellen der Aufklärung, wenn ich das so zusammenfassen darf. Diese Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung heißt, wo kriegen wir die Orientierung her?
Ja, das ist es eben. Es ist nicht so, dass wir nicht genügend Quellen hätten. Wir haben zu viele im Prinzip. Ja, also dadurch, dass wir ja im Internet, wenn wir nur jetzt mal Corona eingeben, gleich 1,5 Millionen Einträge finden, gibt es eben auch fast so viele unterschiedliche Meinungen. Das heißt also, wir müssen ja irgendeine Auswahl treffen. Mhm. Und da müssen wir eben fragen, wer ist für uns jetzt glaubwürdig und wer ist nicht. Und wir sehen ja, dass viele Menschen in Deutschland jetzt ganz viel nach solchen Verschwörungstheorien suchen. Also offensichtlich haben die eine besondere Attraktivität, obwohl sie nachweislich falsch sind.
Wir reden unfassbar viel über Corona. Also das geht mir so in meinem bekannten Freundeskreis, Ihnen wahrscheinlich auch. Also Corona ist jetzt seit Monaten das Top-Thema. Ist es eigentlich aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht gut, dass wir in Anführungsstrichen Normalmenschen so viel über Corona reden?
Naja, sicherlich ist es gut, was uns ja alle im Moment betrifft. Ich meine es ja so, wir haben ja nun doch relativ viele Menschen, die erkrankt sind und auch leider Gottes eine ganze Reihe, die verstorben sind. Also von daher, dass das Top-Thema ist, ist klar. Nur, und das ist natürlich richtig, es gibt noch viele andere Risiken, die möglicherweise noch viel bedrohlicher sind. Ich erinnere nur mal an den Klimawandel. Das sind natürlich Dinge, die vielleicht schleichender daherkommen, aber im Endeffekt genauso gefährlich sein können.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ortwin Renn hat über gefühlte Wahrheiten geschrieben. Gefühlte Wahrheiten auch Thema zum Beispiel bei den Demonstrationen der sogenannten Aluhüte gerade auf der Straße. Menschen, die glauben, wir würden an der Nase herumgeführt werden. Und Microsoft-Gründer Bill Gates sei dabei, die Weltherrschaft mittels Corona an sich zu reißen und derlei Unsinn. Wo kommen all diese kruden Gedanken her?
Naja, also es ist so, es gibt eine gewisse Attraktivität von diesen Verschwörungstheorien, weil Menschen natürlich sagen, wenn so etwas passiert und wenn auch eine gewisse Unsicherheit herrscht, was man tun kann und wo es herkommt, dann will man unbedingt Klarheit haben. Und wenn man Klarheit hat, dann glaubt man auch, die Dinge besser beherrschen zu können. Und Verschwörungstheorien bieten immer eine hundertprozentige Erklärung. Die mag zwar weit hergeholt sein, aber sie ist dennoch so, dass man sagen kann, jetzt haben wir endlich den Bösewicht gefunden. Und viele Menschen sind auch immer dazu geneigt, dass sie sagen, ich möchte, wenn ich schon bedroht bin, genau wissen, wer mein Feind ist. Und der Virus ist natürlich kein richtiger Feind, den kann man so nicht angreifen, zumindest nicht als Normalbürgerin und Normalbürger. Und dann versucht man, sich Ersatzobjekte zu beschaffen. Das waren am Anfang vielleicht Ausländerinnen und Ausländer, vor allem Chinesen. Dann kann es sein, dass es die böse Regierung war, die alles falsch macht. Hm. Und jetzt kommen die Verschwörungstheoretiker und die bieten nun zwar absurde, aber eben erklären, die alles 100% sozusagen in einen Rahmen setzen. Und dafür sind wir Menschen sehr anfällig.
Mir fällt auf, die Verschwörungstheoretiker bezeichnen sich oft als Widerständler gegen eine, in Anführungsstrichen, Diktatur Angela Merkel und so weiter und so fort. Da wird auch gerne der Vergleich mit dem Widerstand des Dritten Reichs gezogen. Die Frage ist ja, warum gibt es so viele Menschen, die sowas glauben und sowas für bare Münze nehmen? Sie sagen ja, die Menschen suchen nach Orientierung, suchen nach Wahrheit, die sie nicht finden, weil das Coronavirus nicht greifbar sei. Aber das ist doch ganz offensichtlich auch die Unwahrheit. Warum sind die Leute damit zufrieden?
Naja, es ist natürlich so, dass viele Menschen unzufrieden sind mit dem, wie beispielsweise Politik im Moment abläuft. Häufig Menschen, die sehen, dass die großen Wellen, die wir haben, also die Globalisierung und die Digitalisierung an ihnen vorbeiläuft, dass sie also hier eher auf der Seite stehen und nicht sozusagen davon profitieren. Und dann suchen sie nach Sündenböcken. Ja, und dann ist es schnell ein Sündenbock gefunden, entweder der Großkapitalismus oder irgendwelche verschwörerischen Großmächte, was es auch immer sein mag. Und die haben natürlich dann Attraktivität, weil sie einen selber entlasten. Das ist vielleicht jetzt beim Coronavirus nicht so ganz extrem der Fall, aber es dreht sich dann ein in so eine Entlastungsstrategie, wo ich sage, ich bin ja allen dem all gar nicht schuld, sondern da gibt es den bösen Bill Gates und all die anderen, die machen es mir so schwer, deshalb komme ich auch im Leben nicht so sehr voran. Und sagen wir, die etwas komplexeren Dinge, die vielleicht dahinter stehen, wie eben Globalisierungszwänge oder neue Strategien der Digitalisierung, die natürlich viele Berufe dann auch sehr stark beeinflussen werden und auch schon tun, das ist dann zu kompliziert, zu komplex und auch manchmal so, dass man sich dann auch selber nicht nur als Opfer, sondern eben auch als Täter sieht. Dann helfen solche Verschwörungstheorien, das einfach auf andere abzuladen.
Man liest von solchen Menschen, die sich im Internet zu solchen Verschwörungstheorien äußern und denkt, mein Gott, wie doof ist das denn? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Intelligenz und der Affinität dazu, sich solchen Verschwörungstheoretikern hinzugeben?
Leider nicht. Oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht, je nachdem, wie man sieht. Ja. Es ist tatsächlich so, die Verschwörungstheorien gibt es halt in einer sehr simplen Form und in sehr komplizierten Form. Es gibt eben auch Verschwörungstheorien für Intellektuelle. Und die sind dann ein bisschen komplexer, sind aber im Prinzip immer nach demselben Muster gestrickt. Und das ist etwas, was wir quasi archaisch auch sozusagen als Archetyp sehen. Es gibt also den großen Bösewicht, der im Hintergrund wirkt und der alle Fäden zusammenzieht und alles tut, damit keiner diese Fäden bemerkt. Und dann gibt es eben die Illuminati, also diejenigen, die erleuchtet sind, die können dann diese Fäden erkennen und geben sie dann weiter, sind dann die Helden. Und die können es dann schaffen, diesen Antihelden, diesen Bösewicht quasi zu besiegen. Ganze Filmepisoden sind darauf aufgebaut, auf diesem Schema. Und dieses Schema hat sozusagen eine tiefe, ich sag mal, innere Plausibilität und Attraktivität. Und die ist tatsächlich unabhängig vom Bildungsniveau. Es wird dann nur ein bisschen komplizierter für die Gebildeteren. Aber letztlich sind die auch anfällig für solche Verschwörungstheorien.
SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Sie sind seit 2 Jahren Mitglied der Leopoldina. Das ist ein Wissenschaftlergremium mit der Aufgabe, politische Entscheidungsträger zu beraten. Viele Menschen kritisieren die Corona-Politik als Wissenschaftlerkratie, also dass die Politik zu sehr auf die Wissenschaft höre. Zu Recht.
Also das würde ich kaum sagen. Was natürlich stimmt, ist, dass wir in Deutschland mehr als andere Länder oder auch die Regierung mehr auf Wissenschaft gehört hat, vor allem am Anfang auf die Virologie und Epidemiologie. Das ist ja auch nicht falsch. Allerdings, und das muss man deutlich sagen, die Wissenschaft ist pluraler, als sie vielleicht am Anfang rüberkam. Also es gibt klare Fakten, aber es gibt auch Dinge, die noch unsicher sind. Und die sind manchmal ein bisschen unterschlagen worden, weil man gesagt hat, die Botschaft soll eindeutig sein. Wissenschaft kann helfen, das sozusagen nicht auf Irrtümern und Illusionen aufzubauen, aber diese Abwägung ist ganz klar politisch und die muss auch politisch legitimiert werden.
Mit der Frage, ob die politische Legitimation möglicherweise auch unter Bequemlichkeitsaspekten läuft. Nach dem Motto, ich traue mich jetzt als Politiker nicht unbedingt eine Entscheidung zu fällen, zum Beispiel hinsichtlich eines weiteren Lockdowns und lehne mich zurück und sage, seht her, die Wissenschaftler sagen das, also machen wir es und ich habe persönlich keine Verantwortung.
Ja, das gibt tatsächlich, also diese Verantwortungsverschiebung habe ich auch schon mehrfach erlebt als wissenschaftlicher Berater. Aber für die Abwägung, für das, was wirklich verhältnismäßig ist, dafür muss die Politik gerade stehen, muss auch da stehen und sagen, ja, ich habe gedacht, wir könnten beispielsweise mit den weniger strikten Maßnahmen jetzt weiter vorankommen und jetzt ist es doch zu einer zweiten Welle gekommen, nehmen wir an, das würde so kommen, dann muss man auch dafür gerade stehen können. Und ich würde auch nicht sagen, die Politiker ist das dann um die Ohren zu schlagen. Es ist vieles auch ein Stück weit der Versuch und Irrtum. Wir wissen nicht genau, was da passiert, aber es ist trotzdem so, Verantwortungsträger heißen so, weil sie eben Verantwortung übernehmen müssen.
Wie läuft das eigentlich bei diesen Leopoldina-Sitzungen? Also die meisten werden diesen Namen Leopoldina vor der Corona-Zeit noch nicht mal gehört haben, geschweige denn wissen, was da eigentlich genau passiert. Wie kann man sich als Laie das vorstellen, wie da also genau der wissenschaftliche Expertenrat eingeholt und dann auch entsprechend gewichtet wird für eine politische Entscheidung?
Also es ist so, es ist ja immer eine interdisziplinäre Form der Beratung. Das heißt also, es kommen dann zustande oder zusammen die naturwissenschaftlich Orientierten, die vor allem aus der Gesundheitswissenschaften kommen, also Ärzte, Virologen, Epidemiologen und dann die Statistiker, sagen, die dann sozusagen am Rande sozusagen der beiden Welten stehen, der naturwissenschaftlichen und der sozialwissenschaftlichen Welt. Dann gerade jetzt, wo es um die Maßnahmen geht, natürlich die Ökonomen, Psychologen und Sozialwissenschaftler und Juristen inzwischen auch. Und die haben natürlich unterschiedliche Sprachen. Und da kommen die zusammen und versuchen erstmal eine gemeinsame Basis zu finden. Das ist ganz wesentlich. Also sprechen wir über das Gleiche. Und dann ist natürlich der zweite wesentliche Punkt, welche Erkenntnis ist wirklich gesichert? Also durch Daten, durch Experimente, durch Beobachtung, also durch wirkliches wissenschaftliches Arbeiten abgesichert. Wo gibt es Möglichkeiten? Also was ist wahrscheinlich, aber noch nicht sicher? Und wo gibt es auch absurde Dinge? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Wissenschaft auch sagt, also das ist absurd, da kommen wir also in Erklärungsmuster rein, die können einfach nicht funktionieren, die stimmen nicht. Und das geht dann weiter an die Politik, die dann wissen muss, wie verlässlich sind die Aussagen der Wissenschaft. Das heißt, Wissenschaft muss selber hier einen Maßstab anlegen, zu sagen, also hier stehen wir auf festem Wissen, also beispielsweise über Infektionen, das geht über die Luft, das geht über Tröpfchen oder andere Formen der Luftübertragung. Das ist 100% sicher, und wenn er da Maßnahmen macht, wie diese räumliche Distanzierung, das stimmt und das ist immer richtig. Bei anderen Dingen sind wir etwas unsicherer, beispielsweise wie lange sich der Virus auf bestimmten Gegenständen hält. Aber auch da ist die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste, lieber ein bisschen mehr als ein bisschen weniger, es kostet ja nicht viel. Und bei anderen Dingen, wenn es dann tatsächlich geht, wie wirkt sich das sozusagen die Einsamkeit auf Alleinerziehende oder so etwas aus, da sind wir noch teilweise haben wir nicht die Daten, ja, das geht nicht so schnell. Da müssen wir eben aus der Vergangenheit extrapolieren. Da haben wir mehr Unsicherheit.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Im Januar haben Sie ein Interview gegeben, Corona sei ein Zwischendurchphänomen. In 3 Monaten spricht niemand darüber. Wenn es gestimmt hätte, wären wir jetzt Ende Mai die Plage längst los. Würden Sie sagen, ja, Wissenschaft ist nicht unfehlbar. Irrtum ist möglich, betrifft auch mich, Professor Dr. Dr. Ottin Renn.
Ja, ganz sicher. Also man muss dazu 2 Dinge sagen. Ich will das gar nicht jetzt rechtfertigen. Also als im Anfang Januar das losging und ich dann auch gefragt wurde, habe ich mir die Daten angesehen aus China und die zeigten, zumindest die damaligen Daten, dass die WHO, aber auch die chinesischen Behörden das Ansteckungsrisiko als mittelmäßig ansahen und das Todesrisiko als gering.
WHO,
das
heißt, Weltgesundheitsorganisation.
Genau, ja. Das war die Weltgesundheitsorganisation. Und aus diesen Daten konnte man schließen oder war auch durchaus sinnvoll zu schließen, zu sagen, naja, also auf jeden Fall weniger schlimm als SARS, weniger schlimm als REMS und andere, die wir gut überstanden hatten, zumindest in Europa. Und das hat mich eben bewogen zu sagen, ich glaube nicht, dass das hier wirklich so kritisch werden wird. Das war voreilig, ja, und wir haben dann eben gesehen, dass die Einstufungen dann sehr schnell nach oben korrigiert wurden. Und dann war es plötzlich ein hohes Infektionsrisiko und ein mittleres Mortalitäts-, also ein Todesrisiko. Und damit ist natürlich klar, ändert sich natürlich die gesamte Einschätzung. Aber ich gebe zu, vielleicht hätte ich im Januar etwas vorsichtiger argumentieren sollen und sagen müssen, da brauchen wir noch mehr Daten. Aber auch der damaligen Datenlage, das sagt eben auch viel über Wissenschaft aus, war, glaube ich, der Schluss nicht falsch. Als die Daten dann korrigiert wurden und bessere und klarere und zuverlässigere Daten vorliegen, da war deutlich, wir müssen, auch ich, andere, die das auch getan haben, müssen ihre Einschätzung revidieren.
Und auch heute ist das Internet noch voll mit Meinungen von Menschen, die immer noch sagen, alles halb so wild, Corona ist im Grunde nicht schlimmer als eine Grippe oder sogar weniger schlimm. Wie ist das zu erklären, dass Menschen derart hartnäckig an vergangenem und ja als falsch erwiesenem vermeintlichen Wissen festhalten?
Also da gibt es immer mehrere Dinge, die da eine Rolle spielen können. Das eine ist, das wäre jetzt tatsächlich auch, wäre theoretisch auf meine Person übertragbar, diejenigen, die mir dabei gesagt haben, das ist alles harmlos, verlieren ihr Gesicht, wenn sie jetzt sagen, ich habe mich geirrt, mhm, und jetzt einfach daran festhalten und alle Argumente suchen, dass es nicht so schlimm ist. B, es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, wir haben besonders hohes Anliegen, beispielsweise im Klimaschutz oder irgendwas anderem, und wir haben Angst, dass über diese Corona-Krise alle diese anderen Probleme, die wir für sehr wichtig halten, vernachlässigt werden. Und deshalb versuchen sie, das zu relativieren. Und da gibt es noch eine dritte Gruppe, die natürlich jetzt auf die Zahlen sieht und die einen sehr starken, ich sag mal, Blick von oben, so eine Vogelperspektive haben und sagen, na ja, in Deutschland sterben normalerweise jeden Tag 2600 Personen, jetzt sterben vielleicht 2800, das ist nicht die Welt. Aber auch das ist ja nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen ja deutlich sagen, wir wollen natürlich hier nicht mehr Todesfälle haben, als wir normalerweise statistisch haben.
Sie schreiben in Ihrem Buch Gefühlte Wahrheiten auch das, oder beschreiben das Beispiel Albert Einstein, der mal gesagt hat, Atomenergie ist auch irgendwie überhaupt kein Thema. Auch der hat sich geirrt. Ist sozusagen die Wissenschaft durchsetzt mit ähnlichen Einsichten, die dann tatsächlich erst später kommen?
Naja, also Wissenschaft ist immer ein Suchprozess. Und ich glaube, das Gute an Wissenschaft ist nicht, dass sie nicht irren kann, sondern dass sie immer wieder versucht, Irrtümer auch aufzudecken und mehr dazu zu lernen. Aber wenn so etwas Neues auftaucht und vor allem, wenn die Daten noch relativ unsicher sind, dann fängt man natürlich an, Rückschlüsse zu ziehen und die können falsch sein. Und man sollte dann auch deutlich machen, dass das noch vorläufige Rückschlüsse sind. Und dann kann man nach und nach, wenn mehr Daten kommen, mehr Beobachtungen eintreffen, dann verdichtet sich das Bild immer mehr. Und da kann es auch sein, dass es wieder unsicherer wird, weil man, je mehr man sucht, findet man auch wieder neue Unsicherheiten. Aber es kann auch sein, dass man dann einfach verlässlicheres Wissen bekommt. Und so ist eigentlich Wissenschaft aufgebaut. Also es baut auf Hypothesen, die sind doch, sozusagen, nicht überprüft, die sind aber plausibel aus der Vergangenheit. Und dann wird eben mehr und mehr nach Daten gesucht, um diese Hypothese zu überprüfen. Und Wissenschaft versucht eigentlich immer deutlich zu machen, kann ich meine Hypothese widerlegen? Also gibt es Daten, die dagegen spricht, um auf der sicheren Seite zu sein.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben mal, Herr Professor Renn, vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Risikoparadox, Furcht vor den falschen Gefahren. Also sinngemäß sind wir eigentlich als Menschen ängstlich, ängstigen uns aber vor den falschen Dingen. Jetzt haben wir letzte Stunde schon viel über Corona gesprochen, über die anfangs unterschätzte Gefahr, von der wir mittlerweile wissen, sie ist größer als zunächst gedacht. Ist trotzdem die Furcht vor Corona noch eine Furcht vor einer falschen Gefahr aus Ihrer Sicht?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte eben ja schon deutlich gemacht, dass ich am Anfang das auch als noch nicht so gravierend eingestuft hatte, wie es sich dann gezeigt hat. Also von daher habe ich auch meinen eigenen Buchtitel sozusagen dann auch recht geben müssen. Ich habe mich auch vor dem Falschen oder vor dem Richtigen nicht genügend gefürchtet, sozusagen in der Umkehrung. Aber es gibt natürlich Dinge, vor denen wir uns relativ wenig fürchten, die aber das Risiko für Gesundheit und Leben sehr stark beeinträchtigen. Das ist oft nicht so, dass wir das nicht wissen, aber die Größenordnungen sind uns nicht bekannt oder wir verhalten es nicht. Es gibt zum Beispiel die vier großen Volkskiller, ja, und das ist Rauchen, das ist zu viel Alkohol trinken, das ist ungesunde Ernährung, vor allem zu viel, und Bewegungsmangel.
Das heißt Faustkiller?
Die nennen wir Volkskiller.
Ach, Volkskiller, ich Faustkiller.
Könnte auch sein. Manche. Ja, also Volkskiller, ja. Also es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir alle vier sozusagen negativ bedienen, also viel trinken, rauchen, ungesund ernähren und uns wenig bewegen, kann das 17 Jahre Lebenserwartung kosten. Das ist extrem viel.
Ja, in der Tat.
Und das Positive der Nachricht ist natürlich auch, früher war Lebenserwartung Schicksal. Heute können wir relativ viel selber daran machen. Das sind alles Dinge, an denen wir uns auch selber, ich sage mal, an die Kandare nehmen können.
Das tun wir ja zum Beispiel auch, indem wir also nur noch mit Helm Fahrrad fahren. Zumindest lassen wir die Kinder so fahren. Viele Erwachsene tun das auch. Und natürlich ist heute selbstverständlich, dass wir angegurtet sind im Auto, während wir früher noch als Kinder uns auf der Rückbank rumgelümmelt haben. Es besteht natürlich kein Zweifel, dass diese Sicherheitsmaßnahmen gut sind. Ist es trotzdem auch ein Beispiel der Furcht vor falschen Gefahren in Ihrem Sinne?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, es ist ja auch so, man muss immer sehen, wenn ich Gefahren reduziere und der Aufwand für die Reduzierung relativ gering ist, also Anschnallen ist ja kein Riesenaufwand, dann macht das immer Sinn. Und vielleicht noch dramatischer, tödlichen Unfälle im Betrieb Faktor 10 weniger geworden. Und vielleicht für alle Arbeitgeber können Sie sagen, der sicherste Platz in Deutschland, außer Schlafen, ist inzwischen der Arbeitsplatz. Statistisch gesehen, ja, werden weniger Menschen krank und sterben am Arbeitsplatz als an jeder anderen Betätigung.
Und wenn wir die Mobilfunkstrahlung nehmen, die ja mit Aufkommen des Mobilfunks mal ein großes Thema war, dass Menschen Angst hatten, verstrahlt zu werden. Letzten Jahre ist es ruhig geworden, aber die Diskussion kommt rund um den 5G-Mobilfunkstandard offenbar zurück. Würden Sie sagen, das passt? Da machen wir uns Sorgen um Dinge, die es nicht wert sind?
Also es ist so, bei diesen elektromagnetischen Strahlungen haben wir ungeheuer viele Untersuchungen. Das Problem ist, wir können nicht ausschließen, dass elektromagnetische Strahlung auch einen Einfluss auf die Gesundheit hat. Wir können ihn aber statistisch im Prinzip nicht nachweisen. Das heißt, die Schwankungsbreiten sind einfach zu groß bei beispielsweise Krebserkrankungen. Und da müssen wir eben sagen, das ist so genauso eine Verhältnismäßigkeitsfrage. Also wir können keine Schädigung nachweisen, aber auch nicht ausschließen. Es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die dadurch Gesundheitsschäden erleiden. Und es gibt immer wieder Fälle, wo auch einzelne Menschen das für sich beobachtet haben. Aber im statistischen Durchschnitt eben ist es nicht signifikant. Und da gibt es natürlich viele andere Gefahren, die signifikant hoch sind und wo wir eben sagen müssen, beispielsweise als Gemeinschaft oder als Staat, wesentlich besser ist es, da zu reduzieren, während wir bei 5G, also zumindest in den unteren Frequenzbereichen, wenn die Standards eingehalten sind, können wir statistisch keine größeren Gesundheitsschäden nachweisen. Und von daher macht es eigentlich Sinn zu sagen, das ist jetzt nicht ein Risiko, um das wir uns nun in besonderem Maße kümmern müssen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Würden Sie sagen, der Golfkrieg mit der fragwürdig begründeten Tötung des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein, gerechtfertigt mit allenfalls Halbwahrheiten über sein Wesen und Wirken, das war sowas wie die Mutter aller Verschwörungstheorien oder die Basis für die, die heute beispielsweise in Sachen Corona die Runde machen?
Oh, das würde ich nicht sagen. Denn Verschwörungstheorien gibt es natürlich eigentlich, seitdem es Menschen gibt. Ja, also wir kennen schon im Römischen Reich Verschwörungstheorien, die von Tacitus und anderen sozusagen durchaus damals schon in die Welt gesetzt worden sind. Also das würde ich jetzt nicht sagen. Nur, wo ich wirklich, das habe ich auch im Buch sehr kritisch angemerkt, wenn solche Halbwahrheiten oder Unwahrheiten dann auch von Regierungen kommen, denen man ja zumindest doch zutraut, dass sie wirklich die Dinge vorher prüfen, bevor sie in die Öffentlichkeit geben. Also das war meines Erachtens dann schon ein Tabubruch, dass eben aufgrund von eigentlich falschen Aussagen hier auf höchster Ebene politische Entscheidungen getroffen worden sind. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen gehabt bis auf die heutige amerikanische Politik, wo wir eben sehen, dass unser jetziger amerikanischer Präsident auch sehr gerne Halbwahrheiten oder sogar Nichtwahrheiten nutzt, wenn sie ihm als Präsidenten oder auch glaubt, ihm nützen zu können.
Und da gibt es auch Nachahmer wie den Brasilianer Bolsonaro. Glauben Sie, dass solche Menschen, die mit gefühlten Wahrheiten operieren, so formuliere ich es jetzt mal, wie Donald Trump, glauben Sie, dass die ein Zwischenphänomen sind dieser beginnenden 20er oder Ende der 10er Jahre oder glauben Sie, dass das ein Dauerphänomen bleiben wird?
Naja, ich habe jetzt keine weiße Kugel vor mir liegen, wo ich die Zukunft wirklich sehen könnte. Also ich sehe zwei Dinge. Das eine ist, dass wir gerade in den Gesellschaften, die doch sehr stark pluralistisch geprägt sind, wie die meisten europäischen Gesellschaften, es doch genügend Gegenbewegungen gibt und diese Gegenbewegungen auch dafür sorgen, dass zumindest das große Ausmaß dieser offiziellen, ich sag mal, Desinformationspolitik irgendwo in Maßen gehalten wird, auch wenn es noch eine unabhängige Presse gibt und die gibt es ja auch in den USA noch. Ob das dann Ganze ein verschwindendes Phänomen sein wird, das kann ich jetzt auch nicht sagen, denn es ist auch attraktiv und ich sage ganz besonders dort, wo wir eine hohe gesellschaftliche Polarisierung haben, wie in den USA, teilweise aber auch in Brasilien.
Also man sehr viele reiche, extrem reiche und extrem arme Menschen beispielsweise.
Auf der einen Seite oder auch politisch extrem. Also wir haben Untersuchungen gemacht, beispielsweise zum Thema Klimaschutz und da haben uns also in Interviews Amerikaner gesagt, also ich glaube auch an den Klimawandel, aber ich bin Republikaner, ich darf deshalb nicht dran glauben und deshalb bin ich auch dagegen. Also das macht natürlich wissenschaftlich überhaupt keinen Sinn, ja, wenn man aus der politischen Gesinnung heraus ein physisches Fakt einfach nicht anerkennt. Aber das ist eben ein Teil dieser Polarisierung. Und wenn die auftritt, dann verzeiht man Trump alles, wenn er im richtigen Trump ist. Und das sehen wir bei den Evangelikalen. Ich meine, Trump ist nun wirklich kein besonders sozusagen christlich agierender Mensch. Aber die Evangelikalen sagen, er ist in unserem Camp, er stützt uns und dann sehen wir über alle seine Sünden hinweg. Das ist natürlich irgendwo auch ein Stück weit verlogen. Aber es zeigt etwas auf, dass Polarisierung eben dazu führt, dass man eben auch bis hin zu absurden Ideologien übernimmt, wenn man nicht gerne das Camp wechseln möchte, wenn man dort Geborgenheit, Heimat gefunden hat und weil man in dem Moment, wo man dann sich davon absetzt, irgendwo ja, im freien Feld sich wiederfindet, wo man eben diese ideelle Heimat nicht mehr wiederfinden kann.
Professor Ortwin Renn, Risikoforscher, heute hier in SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit einer genauen Analyse dessen, was die Corona-Krise gesellschaftlich mit uns macht, was ja auch zu sehen ist an den vielen Demonstrationen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen zurzeit. Professor Renn ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung, leitet dort unter anderem auch ein Forschungsprojekt zur Umsetzung der Energiewende. Ist die Energiewende jetzt erstmal durch Corona tot?
Also ich hoffe nicht, im Gegenteil. Also ich meine, wir sehen ja, dass die Regierung in Deutschland, aber in ganz Europa sagt, wir brauchen ein neues Programm zur Wiederbelebung der Wirtschaft, denn die Wirtschaft hat ja im Moment wirklich große Einbußen. Und wenn jetzt schon Steuermittel dafür verwandt werden sollen, was ich auch befürworte, dann sicherlich auch in die Richtung, dass andere Krisen vermieden werden. Man will ja nicht eine Krise mit der anderen Krise quasi verbinden, also Teufel mit Beelzebub austreiben. Und da wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll zu sagen, also wenn wir jetzt schon die Wirtschaft wieder ankurbeln, dann bitte in die Richtung, die wir auch für ökologische Belange für notwendig empfinden. Und Energiewende ist so eine. Auch das schafft Arbeitsplätze, auch das schafft Wertschöpfung. Und die Wertschöpfung in die Richtung zu lenken, dass sie auch andere Anliegen, die unsere Gesellschaft eint, wirklich gut bedient werden. Das muss, glaube ich, jetzt der programmatische Titel für diese Wiederbelebungsprogramme der Wirtschaft sein.
Klingt plausibel, Herr Professor Renn. Ich bin allerdings nicht so optimistisch und glaube, es wird wahrscheinlich im Juni ein Konjunkturprogramm geben, womit auch Dieselfahrzeuge, Neufahrzeuge gefördert werden. Ähnlich wie bei der Abwrackprämie vor 10, 11 Jahren. Beim Thema Corona wurde teilweise kritisiert, dass die Regierung zu sehr auf Wissenschaftler gehört hat. Sie sind ja Mitglied der Leopoldina, also der Akademie der Wissenschaften. Hört beim Thema Energiewende die Regierung zu wenig auf Wissenschaftler? Ich habe fast den Verdacht, Sie auch?
Naja, es ist so, bei Corona war alles von einem wahnsinnigen Zeitdruck bestimmt. Und da war es natürlich klar, die Regierung musste innerhalb von einem Tag irgendwas tun. Sonst könnte es viel schlimmer werden. Und da fragt man sich, wer kann uns da wirklich guten Rat geben? Bei Fragen wie Klimawandel und Energie hat man natürlich mehr Zeit. So viel Zeit eigentlich auch nicht. Aber es geht nicht um Tage, es geht auch nicht um Wochen. Und dann ist natürlich so, dass es fast noch komplexer ist. Ich meine, Corona ist schon komplex genug, aber nicht so komplex. Im Prinzip kann man sagen, das ist ein Virus, der verbreitet sich. Wenn man nichts tut, verbreitet sich ganz schnell. Das ist unser Gesundheitssystem überlastet und wir haben sehr viele Tote. Und wenn wir diese räumliche Trennung durchführen, dann wird das Ganze viel langsamer. Und wenn wir dann eine Impfung haben, dann können wir auch dann wieder zur Normalzone wieder zurückkehren. Bei Energie ist die Sache natürlich viel komplexer. Es ist nicht so einfach, wenn wir uns auf Sonne und Wind hin bewegen. Da müssen wir natürlich sehen, was machen wir, wenn kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint. Wie machen wir das mit Speicher? Wie machen wir das eben mit so einer Backup-Technologie, die dann eintreten
wehen? Ja, und mit dem
wie
Wind,
können wir das
mit
ökonomisch
dem
machen?
Und mit dem Widerstand beispielsweise gegen Windkraftanlagen, richtig, ja auch nicht ganz zu unterschätzen, gerade in einem Land wie Rheinland-Pfalz. Ne?
Genau, also das kommt dazu, dass natürlich irgendwie Leute sagen, aha, also müssen wir denn wirklich diese lästigen Dinger bei uns immer sehen lassen und was ist mit den Vögeln? Also wir haben doch noch viel eher auch Streit, um was ist proportional. Und das sind natürlich Dinge, also solche Streitpunkte, da kann die Wissenschaft auch nicht sagen, es sind so viele Vögel, es sind vielleicht weniger, als er glaubt, aber es sind natürlich welche und es hat natürlich ästhetische Einfluss auf die Sichtweise und es hat natürlich auch ein gewisses Lärmproblem. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das Ganze fossil machen, dann haben wir natürlich noch viel mehr Sorgen. Also es geht ein bisschen auch um Abwägungskultur und die einzuwirken und zu sehen, dass wir diese Abwägungskultur dann auch wirklich möglichst rational machen. Da kann Wissenschaft zu beitragen, aber es ist eben nicht so direkt wie bei der Corona-Krise, wo man sagen kann, haltet 1,50 Meter Abstand. So einfach ist es halt bei der
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Umweltsoziologe, Nachhaltigkeitsforscher und auch Wirtschaftswissenschaftler in einer Person, also unterschiedliches Wissen sozusagen vereint, aber mit dem Anspruch, dass es eigentlich auch irgendwie alles zusammenpasst. Ist das ein Zukunftsmodell, von dem wir mehr bräuchten, auch gerade dann, wenn die Corona-Bedrohung irgendwann mal weg ist?
Also es ist wichtig, dass wir dieses Zusammenwirken der Disziplinen haben. Das muss nicht immer in einer Person sein. Es ist diese eierlegende Wollmilchsau, bin ich auch nicht. Also ich habe mich dann eben doch tüchtig auf Risiken fokussiert, die das natürlich überbrücken. Das ist gut, wenn man Menschen hat, die sich auf ein bestimmtes Thema fokussieren, das über verschiedene Disziplinen hinweg geht und dadurch natürlich auch Bindeglieder sein können. Aber wichtig ist, dass wir in Teams arbeiten. Und das tun wir auch bei uns am IASS. Wir haben also Teams. Jedes Team ist interdisziplinär. Also es gibt kein Team bei uns, das nur aus einer Disziplin besteht, da man nur aus Physik oder nur aus Soziologie oder nur aus Psychologie, sondern sie sind immer gemischt, weil natürlich die Phänomene, mit denen wir zu tun haben oder auch die Probleme, die wir nun lösen wollen, die sind nie eindisziplinär. Also wenn wir über Energie sprechen, aber auch wenn wir über Gesundheit sprechen, da brauchen wir Mediziner, da brauchen wir Epidemiologen, da brauchen wir aber auch Verhaltensforscher, da brauchen wir Soziologen. Und erst in ihrer gemeinsamen Sicht kann man dann auch zu wirklich guten Lösungsvorschlägen kommen, die man dann der Politik auch vorschlagen kann. Ein Lösungsvorschlag, der nur auf der Basis der Virologie aufbaut, ist problematisch, ebenso wie eine der nur auf der Ökonomie aufbaut.
Sind wir in Deutschland gut aufgestellt, dass wir nicht nur so eine vielfältige wissenschaftliche Begleitung der Entscheidung haben, sondern auch eine vielfältige Entscheidungskultur mit den vielen Landesfürsten zum Beispiel, die mal so und mal so entscheiden. Also da gibt es ja fast so eine Art Wettbewerb der richtigen Maßnahmen. Ist das unterm Strich besser als das, was wir aus zentralistisch regierten Ländern wie Frankreich und Spanien hören?
Also es kommt immer darauf an, auf die Umsetzung. Also was durchaus positiv ist, ist, dass wenn wir regionale Steuerungszentren haben, dass die sehr viel besser auf regionale Differenzen eingehen können. Umgekehrt ist natürlich die Gefahr groß, dass Regionalfürsten das nutzen, um sich selbst sozusagen in den Vordergrund zu spielen oder sich sozusagen entweder als Helden der einen oder anderen Seite aufzuspielen. Das ist die große Gefahr, die sehen wir teilweise auch in Deutschland. Und dann wird das Ganze inkohärent und dann fangen die Leute an zu zweifeln. Also wir sehen gerade aus psychologischen Untersuchungen, dass Menschen dann auch an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen zweifeln, wenn sie ihnen als inkohärent erscheinen. Wenn das nicht plausibel ist, warum man in Berlin was anders machen darf als hier bei uns in Potsdam, 20 Kilometer weiter, dann fangen die Leute an zu zweifeln an der Sinnhaftigkeit des Ganzen. Und da ist es natürlich wichtig, dass es dann auch sozusagen zentrale Mechanismen, die sagen, ja, es gibt flexible Anpassungen, aber sie müssen alle in sich kohärent sein und mit dem Gesamten auch vereinbar sein. Das ist auch durchaus sinnvoll und wird auch nachempfunden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann bröckelt es schnell ab.
Die Nachvollziehbarkeit bei Ihrem Buchtitel Gefühlte Wahrheiten, wie wird die angesetzt, eingesetzt, genutzt, dass aus einer gefühlten Wahrheit tatsächlich auch, in welchem Punkt auch immer, zum Beispiel beim Thema Corona, eine echte Wahrheit wird?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich meine, wir haben viele gefühlte Wahrheiten, davon sind viele vom Gefühl her richtig, aber von den Fakten her falsch. Das liegt auch daran, dass wir manche Dinge eben halt intuitiv nicht so richtig einordnen können. Also vielfach Wahrscheinlichkeitsaussagen werden oft falsch verstanden oder eben, dass man eben auch aus kleinen Zahlen sehr schnell Rückschlüsse zieht auf die Gesamtheit. Das sind so Dinge, die wir im Alltag halt, was den gesunden Menschenverstand anbetrifft, da kommt man zurecht, aber wenn man so an etwas komplexere Dinge sieht, dann wird es dann schnell falsch. Also da ist es gut, sich eben auch auf die Wissenschaften oder die Wissensträger zu verlassen, die sich mit diesen Dingen sehr gut auskennen und die auch, ich sag mal, keine eigenen Interessen vertreten, um Leute in die eine oder andere Weise zu manipulieren. Also das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und die müssen natürlich dann auch die Sachen so plausibel machen, dass aus den von ihnen faktischen Wahrheiten auch gefühlte Wahrheiten werden können.
Mehr zum Thema im Buch Gefühlte Wahrheiten, Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung von Professor Dr. Dr. Ortwin Renn, Nachhaltigkeitsforscher, Risikoforscher und Umweltsoziologe aus seinem Arbeitsplatz in Potsdam, heute per Internet zugeschaltet. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für die hochinteressanten letzten 2 Stunden. Alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich auch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, diese Dinge mit Ihnen zu teilen.
Herzlichen Gruß nach Potsdam.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.